Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir haben heute mal wieder eine Bilderpredigt. Das heißt, ihr werdet gleich hier oben Bilder sehen, die illustrieren, was ich sage, aber doch auch noch meine eigene Sprache sprechen. Also wir senden sozusagen auf zwei Kanälen heute Morgen, auf dem verbalen und auch auf dem grafischen. Und es ist euch erlaubt, wenn ihr das, was ich hier sage, vielleicht zwischendurch mal nur so mittelgut findet, euch einfach auch in den Bildern zu verlieren und vielleicht darin etwas zu entdecken, was über das hinausgeht, was ihr hier so auf die Ohren kriegt. Weil nicht erkennbar ist, wann eigentlich das nächste Bild dran ist für diejenigen, die da oben am Computer sitzen, muss ich das jedes Mal ansagen. Und wir können jetzt das erste Bild uns mal anschauen. Und ich lese etwas dazu vor. Es war einmal vor langer Zeit. Da redete alle Welt von der Finanzkrise und viele glaubten, das wäre der Anfang vom Ende. Man schrieb damals das Jahr 2009. Die Autos liefen noch mit fossilen Brennstoffen. Man plante gerade die erste bemannte Mars-Mission. Amerika existierte noch und gewöhnte sich gerade an ihren ersten farbigen Präsidenten. Und es gab noch keine Landbrücke zwischen Spanien und Nordafrika. Im Frühjahr 2009 verbreitete sich große Unsicherheit im Blick auf die Weltfinanzen. Zumindest in den Industrienationen. Man konnte im April 2009 noch nicht absehen, wie weit die Talfahrt der Weltwirtschaft wohl führen würde. Was wir heute über die Jahre 2009 bis 2012 und die Entwicklung in den darauffolgenden Jahrzehnten in den Geschichtsbüchern lesen, war damals für die Menschen so einfach noch nicht zu überblicken. Auch nicht für die Experten. Wenn wir heute über die wilden Zukunftsprognosen der Leute damals lächeln, sollte uns bewusst sein, dass es immer leicht ist, im Nachhinein mit dem großen Überblick sozusagen von oben eine Entwicklung zu beschreiben. Wer mittendrin steckt, die Lage sozusagen von unten beurteilt, wird in den seltensten Fällen richtig liegen. So ungefähr, könnte ich mir vorstellen, wird man irgendwann in Zukunft vielleicht einmal über unsere Zeit, in der wir heute stecken, reden oder lesen. Jetzt war ich eine Woche Skifahren und habe überhaupt keine Nachrichten mitbekommen. Aber ich nehme mal an, dass es immer noch so ist, wie es vor einer Woche war. Dass die Stimmen immer lauter werden, die davon reden, dass das, was wir im Moment erleben, ein epochaler Einschnitt ist. Die davon reden, dass wir von einer grundlegenden Veränderung im Gefüge der Weltwirtschaft ausgehen können oder vielleicht sogar müssen. Also es scheint im Moment ja irgendwie so, als ob das Jahr 2009 vielleicht tatsächlich später unter diesem Stichwort in den Geschichtsbüchern steht. Das mag so sein oder auch nicht. Mir sind manchmal auch die sympathisch, die bei all dem eine gewisse Gelassenheit irgendwie bewahren. Wir stecken einfach mittendrin in der Geschichte. Und wie das so ist bei Geschichten, du kennst immer nur den Teil, in dem du gerade steckst und der Teil, der schon hinter dir liegt. Das, was du schon gelesen hast sozusagen und was noch passiert, ist völlig offen. Der Fortgang einer Geschichte ist immer offen. Jedenfalls dann, wenn sie zum ersten Mal erzählt wird oder wenn man sie dir zum ersten Mal erzählt. Und die Weltgeschichte ist eine Geschichte, die immer zum ersten Mal erzählt wird. Wir sehen sie von unten und nicht von oben. Und deshalb ist offen, was passieren wird. Wie heißt das nächste Kapitel in dem Buch, wenn man da umblättern könnte da oben? Was steht über dem nächsten Kapitel? Vielleicht steht da ein neues Wirtschaftswunder. Vielleicht steht da auch vom Untergang des Kapitalismus, so wie wir das Kapitel vom Untergang des Kommunismus schon gelesen haben. Vielleicht steht da auch einfach nur sowas wie, und wie alles so weiterging wie bisher oder so. Wir kennen das nächste Kapitel nicht. Es geht heute eigentlich überhaupt nicht um die Finanzkrise. Sie soll nur ein Beispiel dafür sein, wie schwer es ist, Geschichte von unten, wenn man drinsteckt, zu beurteilen. Wenn man das tut, dann kann das zu unbegründeter Panik führen oder, wozu ich vielleicht mehr tendiere, zu leichtsinnigem, ignorantem Optimismus oder so, obwohl es doch tatsächlich so heftig abwärts geht, ne? Wir erleben Geschichte immer nur von unten, wir stecken mittendrin. Genau genommen erleben wir ja nur bedingt die Weltgeschichte. Wenn man mal so ganz ehrlich ist, was ich die letzte Woche erlebt habe oder du, dann war das eigentlich erstmal meine Geschichte. Die hat ein bisschen irgendwie mit der Weltgeschichte zu tun, aber erstmal erlebt ja eigentlich jeder seine eigene kleine Geschichte. Also, wir sind hier vielleicht, ich kann nicht mehr so weit schauen, da oben ist es so dunkel, manchmal sind wir 400 Leute, sagen wir, heute wären wir 400 Leute hier. Wir stecken irgendwie, wir 400, wir stecken alle irgendwie in derselben großen Geschichte, aber weil wir sie alle von unten erleben, mit unserem Blickwinkel, könnte man auch sagen, hier sind 400 verschiedene Geschichten. Zum Teil ein bisschen miteinander verknüpft, je nachdem, ob wir uns kennen. Zum Teil auch mehr oder weniger mit der großen Geschichte der Welt verknüpft. Aber doch sind es eigentlich unsere eigenen kleinen Geschichten. Und nichts fesselt uns so wie unsere eigene kleine Geschichte. Selbst wenn sie stinklangweilig ist, hat sie uns total im Griff. Wir nennen diese Geschichte unser Leben. Da stecken wir drin. So, diese Geschichte hast du heute dabei und vor Augen wie kein anderer. Und das Ziel dieser Predigt zu Ostern ist ein bisschen, dass du deine Geschichte nicht vergisst, aber dass du vielleicht es schaffst, aus einem anderen Blickwinkel auf die Geschichte zu blicken. Und zwar dergestalt, dass es weniger noch deine eigene Geschichte ist, sondern dass du einen Blickwinkel bekommst für die große Geschichte, in der du steckst. Und ich glaube, dass sowas extrem wichtig ist für uns Menschen, dass wir diesen Blick von oben hin und wieder mal gewinnen oder versuchen zu gewinnen. Dass wir die große Geschichte sehen, um unsere kleine besser zu verstehen. Vor allen Dingen, wenn unsere kleine gerade an einem Punkt ist, wo es nicht so dolle ist. Wo die Geschichte entweder spannend ist oder tragisch, einfach gar nicht so, wie wir uns das jetzt so wünschten. Stell dir vor, da oben auf den Bildern ist ja immer ein Buch zu sehen heute. Stell dir vor, es gäbe ein Buch, in der die große Geschichte steht, die ganze Geschichte. Es wäre ein dickes Buch, das gebe ich zu. Hielten wir das in Händen und hätten wir die Zeit, es zu lesen, dann hätten wir sozusagen die Geschichte von oben, zwischen zwei Buchdeckeln. Die großen Zusammenhänge, die großen Namen, die großen Ereignisse und irgendwo da drin wäre unsere kleine. Jetzt machen wir das nächste Bild. Wie gesagt, wir waren letzte Woche mit 30 Leuten im Wallis Skifahren und ich habe die Leute mal gebeten, sie sollen mir mal einen Namen oder ein Ereignis nennen, was aus ihrer Sicht so zu dieser großen, von oben betrachteten Geschichte der letzten 2000 Jahre gehört. Das erspart mir einfach selber das Nachdenken und ich fand es ein bisschen interessant, mal zu gucken, was halten wir denn so für die großen Dinge in der Geschichte? Was halten wir für die wichtigen Ereignisse? Ich habe ihnen ein bisschen verboten, irgendwie jetzt Ereignisse aus dem Leben Jesu zu nehmen, sondern wirklich einfach die ganz normale weltliche Historie. So, da kamen so Dinge auf den Zetteln, die ich dann eingesammelt habe, standen so Dinge, ich versuche das mal ein bisschen chronologisch, so große weltverändernde Prozesse wie zum Beispiel der Untergang des Römischen Reiches. Oder Kaiser Konstantin, der Kaiser, der aus einer verfolgten Christenheit eine Staatsreligion gemacht hat. Zweifellos hat das viel verändert. Ob zum Positiven oder zum Negativen, darüber kann man sich streiten. Und wenn ich dann chronologisch vorgehe, dann war dann da ein großes Loch, wo gar nichts drauf stand. Also kein Zettel kam, der nächste Zettel kam dann wieder aus der Zeit Reformation, Luther und Erfindung des Buchdrucks. Das muss auch irgendwo in der Gegend gewesen sein, denke ich. Gutenberg, zugegebenermaßen hat das die Welt verändert. Dass man plötzlich breit an Informationen kommen kann. Dann gab es zwei Zettel, französische und industrielle Revolution. Und interessanterweise nannten gleich mehrere die Erfindung des Antibiotikums als weltverändernd. Ich weiß nicht, ob die alle an dem Tisch saßen, wo ein Arzt und seine Frau die Hebamme. Also das hat mich ein bisschen gewundert, dass auf mehreren Zetteln die Erfindung des Antibiotikums stand. Hitler und das Dritte Reich wurde genannt. Und die allermeisten Zettel stammten aus dem letzten Jahrhundert. Interessant, wir sehen halt die Geschichte von unten. Und das, wo wir uns gut auskennen, ist so der nächste Bereich, in dem wir so leben. Ne? Also aus dem letzten Jahrhundert. Namen wie Gandhi, Martin Luther King, Gorbatschow, Kohl, Mutter Teresa, Und einen anderen Namen konnte man erkennen, dass die Freizeit eine christliche Prägung hatte, nämlich Bonhoeffer, C.S. Lewis und Billy Graham. Ich schätze, dass nicht alle Menschen diese drei Namen nennen würden, wenn sie an die größten Namen der letzten der Weltgeschichte denken würden. Die Mondlandung war dabei, Entwicklungen in Sachen Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung der Frauen und dann zum Schluss das Internet. Und wir können uns das schon gar nicht mehr vorstellen, wie das wäre ohne World Wide Web. Zweifellos auch eine weltverändernde Sache. So, jetzt habt ihr einen Überblick über die letzten 2000 Jahre bekommen. Ich weiß, dass heute Ostern ist und die Predigt bisher noch nichts mit Ostern zu tun hatte. Ne? Ostern kann uns helfen, oder ich hoffe, dass uns dieser Tag heute hilft, mal den Blick von unten gegen einen Blick von oben auszutauschen auf die Geschichte. Ostern hat nämlich, so behauptet die Bibel, die Weltgeschichte wie kein anderes Ereignis verändert. Behauptet sie. Wir schauen uns jetzt zuerst nochmal an, wie Ostern eigentlich von unten aussah. Das ist das nächste Bild. Das Bild, da will ich einen Satz zu sagen, damit ihr das richtig interpretieren könnt. Die einen erleben Ostern und der Rest der Welt redet übers Wetter. Die einen erleben Ostern und der Rest der Welt redet übers Wetter. Also im Jahre 33 nach Christus, Ostern von unten, ne, hatten die Menschen, die damals im Römischen Reich lebten, keine Ahnung davon, hätten sich niemals ausgemalt, dass man 2000 Jahre später einen Sonntag im Frühjahr, den man Ostern nennt, einrichtet, um ein Ereignis zu feiern, was sich gerade in ihrer Zeit am Rande einer Hauptstadt, einer römischen Provinz abspielt. Und was sich da abspielt ist, ein paar Frauen finden ein leeres Grab vor und den Leichnam eines Mannes finden sie nicht, den sie eigentlich nach der Sitte einbalsamieren wollten. Den Freunden dieses Toten werden sie kurze Zeit später von Engelerscheinungen erzählen und die kleine Gruppe verwirren, durcheinanderbringen mit ihrer Hoffnung, Jesus sei auferstanden. Und noch am selben Abend wird aus diesem kleinen Haufen verwirrter Männer ein kleiner Haufen überzeugter Männer. Und sie werden einem anderen Freund später erzählen, Jesus sei ihnen erschienen. Und dieses ganze kleine Ereignis stiftet dann noch ein wenig Unruhe bei den jüdischen Führern, die versuchen, die Gerüchte um die Wiederkehr des Jesus von Nazareth irgendwie im Keim zu ersticken. Aus ihrer Sicht haben die Anhänger den Leichnam geklaut und setzen jetzt dieses Gerücht in die Welt, um ihre Bewegung irgendwie überleben zu lassen. So etwa sah Ostern von unten aus. Also zwei, drei Hände voll einfacher Leute, junge Leute, Männer und Frauen, bei denen zugegebenermaßen sich gerade das verrückteste Wochenende ihres Lebens ereignet, das sie durcheinander bringt, fasziniert, begeistert, aber das war's von unten gesehen her eigentlich auch schon. Von diesem Ereignis bekommt die Welt nichts mit und hätte es Nachrichten gegeben, wäre darüber nicht berichtet worden. Aus der Perspektive von unten ist also Ostern eigentlich kein Ereignis von historischer Bedeutung. Von oben her sieht das Ganze allerdings ganz anders aus. Und jetzt kommt ein ganz anderes Bild, auf dem Figuren zu sehen sind, die ihr erstmal so vielleicht gar nicht deuten könnt. Und ich lese einen Text gleich vor, der wahrscheinlich auch an Ostern nicht oft gelesen wird. Aber es ist ein Abschnitt aus der Bibel, der Ostern, so empfinde ich, von oben her betrachtet. Man bemerkt beim Lesen gleich, oder ihr werdet Mühe haben zu bemerken, dass es da überhaupt um Ostern geht. Das Wort fällt nämlich nicht. Dieser Text ist 70 Jahre nach diesem Ereignis entstanden ungefähr. Johannes, der alt gewordene Johannes, hat ihn zu Papier gebracht. Es ist ein Text aus der Offenbarung oder der Apokalypse des Johannes. Ich glaube, ich habe überhaupt noch nie einen Text aus diesem Buch hier herangezogen, um darüber zu predigen, weil es ist ein schwieriges Buch. Die Worte, die ich gleich vorlesen werde, die klingen sehr, sehr fremdartig, fast ein bisschen wie Fantasy-Literatur. Und Johannes fasst in diesen Worten oder in dem ganzen Buch eine Vision oder mehrere Visionen zusammen oder fasst sie in Worte. Und eine Vision, das bedeutet, Gott redet auf irgendwie übernatürliche Weise zu einem Menschen, zeigt ihm Dinge. Das Wichtige, was wir dabei im Blick haben müssen, ist, Gott redet in Bildern zu Johannes, und zwar in Bildern, die Johannes versteht. Was ich also gleich vorlesen werde, das sollten wir nicht hören als ein Foto, eine Fotografie von der Wirklichkeit, sondern Wirklichkeit aber ausgedrückt in Bildern, die für Johannes und die Menschen damals sehr geläufige Bilder sind, aber für uns heute nicht mehr unbedingt. Für uns sind die Bilder vielleicht fremd. Würde Gott uns dasselbe sagen, würde er vielleicht andere Bilder nehmen, um uns zu erklären, was er uns sagen will. So, und zusätzlich ist die Offenbarung dann voller Symbolik, voller verschlüsselter Aussagen, die man nur verstehen kann, wenn man ein gewisses, wenn man den Schlüssel hat sozusagen, ein gewisses Geheimwissen hat, von Zahlen, deren die ganz bestimmte Bedeutungen haben, aber wenn man die Bedeutung nicht kennt, dann versteht man den Text nicht. Eine Zahl kommt auch gleich in dem Text vor, dann werde ich kurz was dazu sagen. Also ich lese das mal vor. Denkt daran, es geht immer noch darum, der Text wirft einen Blick von oben auf die Weltgeschichte und auf Ostern. Und dieses Buch, was hier oben ist, kommt auch in dem Text vor. Okay, also ist ein bisschen länger. Johannes 4 und danach auch Johannes 5. Offenbarung 4 und dann Offenbarung 5. Danach blickte ich auf. Da sah ich im Himmel eine offene Tür. Die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, sagte: Komm herauf, ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Sofort nahm der Geist von mir Besitz und ich sah, im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß einer. Er strahlte wie die Edelsteine Jaspis und Karneol. Ich weiß noch nicht mal, was das für Edelsteine sind, um ehrlich zu sein. Über dem Thron stand ein Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd. Den kenne ich. Um den Thron standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste. Sie trugen weiße Kleider und goldene Kronen. Von dem Thron gingen Blitze aus und dröhnende Donnerschläge. Vor dem Thron brannten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Da taucht sie auf, die wichtigste Symbolzahl in der Offenbarung, die 7. Wenn man hier anfängt, sich zu fragen, hat Gott, ich kenne einen Heiligen Geist, aber warum sind das jetzt 7? Dann ist man auf dem Holzweg. Wenn man weiß, dass die 7 sozusagen die Zahl der Fülle ist, etwas, was 7-mal vorkommt, das ist sozusagen ganz, das ist vollständig, dann weiß man, hier geht es um nichts anderes als um den Geist Gottes, aber in seiner Fülle. Also stört man sich einfach nicht daran, dass hier 7 Geister genannt werden. Im Vordergrund war etwas wie ein gläsernes Meer, so klar wie Kristall. In der Mitte, in einem inneren Kreis um den Thron, waren 4 mächtige Gestalten, die nach allen Seiten voller Augen waren. Die erste sah aus wie ein Löwe, die zweite wie ein Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jede dieser 4 Gestalten hatte 6 Flügel, die innen und außen mit Augen bedeckt waren. Tag und Nacht riefen sie unaufhörlich: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der die ganze Welt regiert, der war und der ist und der kommt. Immer wieder riefen die 4 mächtigen Gestalten Preis, Ehre und Dank aus für den, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Und jedes Mal, wenn sie das taten, warfen sich die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beteten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Sie legten ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagten: Würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen, denn du hast die ganze Welt geschaffen, wie du es gewollt hast, weil du es gewollt hast, ist sie entstanden. Ich habe ein bisschen schneller gelesen zum Schluss, weil er sich ja da eigentlich dauernd wiederholt und in verschiedenen Worten immer wieder dasselbe beschreibt. Diese Anbetung dieses einen, der auf dem Thron sitzt. So, das meine ich mit Fantasy-Szenario. Weiße Kleider, goldene Kronen, geflügelte Wesen, die in Tiergestalt sind, jedenfalls 3 von den 4. Augen über Augen, alles funkelt von Edelsteinen und so. In mir tauchen da fast Bilder wie aus Herr der Ringe auf, wenn ich mir das so vorstelle. Wenn ich ehrlich bin, stelle ich mir den Himmel so eigentlich nicht vor. Aber darum geht es überhaupt nicht. Das ist die Bilderwelt des Johannes. In diesen Bildern, in seinen Bildern, die Gott ihm zeigt, in den Bildern der Menschen damals, beschreibt er das, die Wirklichkeit, die Gott ausmacht. Nämlich Gottes Größe, Macht, Glanz. Das ist ein Blick wirklich von oben. Ne? Oder nach oben, in den Himmel. So. Mit Bildern, die vielleicht fremd für uns sind, aber die dennoch genau das transportieren, um was es geht. Der Weltherrscher, der Autor der Weltgeschichte. So. Noch ist ja überhaupt nichts passiert, ne? Das war nur eine Beschreibung der Szene. Jetzt kommt Kapitel 5 und es wird noch ein bisschen skurriler. In der rechten Hand dessen, also Gott, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Dieses Buch ist nachher sprichwörtlich geworden. Das ist mir ein Buch mit 7 Siegeln, sagt man. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber es gab niemanden, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer der Ältesten zu mir, hör auf zu weinen. Der Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er ist würdig, er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und dem Kreis der Ältesten, ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner, wieder 7. Horn ist ein Begriff für Macht. Und jetzt kann man sich ausrechnen, was er sagen will mit 7 Hörnern. Und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, kennen wir schon, die in die ganze Welt gesandt wurden. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und nahm die Buchrolle aus seiner Hand. Und als es sie genommen hatte, warfen sich die 4 mächtigen Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und eine goldene Schale mit Weihrauch. Das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Jetzt kürze ich ein bisschen ab. Und alle Geschöpfe in der Luft, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alles, was in der Welt lebt, hörte ich laut mit einstimmen. Preis und Ehre, Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für alle Ewigkeit. Die 4 mächtigen Gestalten antworteten Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. So, jetzt könntet ihr Ostern in diesem Text entdeckt haben. Ich fasse das zusammen mal, den Text, weil es geht mir nicht um jede Einzelheit jetzt hier, sondern um die große Linie in diesem Text. Da ist der Himmel und da ist Gott, der regiert. Und dann ist da ein ominöses Buch. Und das ist verschlossen und keiner kann es öffnen. Und dann erscheint ein Lamm, obwohl der Engel einen Löwen angekündigt hat. Erscheint ein Lamm. Und dieser Löwe aus Juda, den er da nennt, wer die Begrifflichkeit kennt, weiß, das ist ein Bild, ein jüdischer Begriff für den Messias, den Retter, auf den man wartet. Dieser Löwe ist angekündigt, aber es kommt ein Lamm. Und auch das Lamm, das Bild des Lammes, weist auf jemanden hin. Und wenn man dann noch weiß, dieses Lamm trägt Spuren des Todes an sich, es ist wie geschlachtet, aber es lebt, dann spätestens weiß man, hier geht es um Ostern. Dann brauche ich nicht viel Kombinationsgabe, um an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu denken. Ein Lamm, was geschlachtet ist und doch lebt. Der gekreuzigte und auferstandene Löwe aus Juda oder von Juda. Und dieses Lamm öffnet das Buch, hat die Macht, dieses Buch zu öffnen. Und der ganze Himmel fällt deshalb vor ihm nieder. Und sogar mehr als der ganze Himmel, die ganze Welt. Weil es dieses Buch öffnen kann. Soweit ist eigentlich die Geschichte dieser 2 Kapitel. Und wenn man jetzt weiterlesen würde, dann würde man sehen, die ganze Offenbarung, was danach folgt, ist eigentlich der Inhalt dieses Buches. Was da drin steht, das wird dann in der weiteren Offenbarung sozusagen geschildert. Und da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich kann auch nicht erklären, wie man diesen sehr, sehr schwierigen Inhalt der Offenbarung versteht. Denn es ist wieder voller Bilder. Es ist zum Teil mit geheimnisvollen Aussagen. Ein Buch, was auch zu wilden Endzeitspekulationen verführt. Zusammengefasst kann man sagen, die Offenbarung entwirft ein Bild oder spricht von der Geschichte von Ostern bis zum Ende der Welt. Das steckt praktisch in dem Buch, ja? Und das ist Ostern von oben. Ein geschlachtetes, aber doch lebendes Lamm, merkwürdige Bilder, ich weiß das, hat die Macht, ein Buch zu öffnen und damit den Fortgang der Weltgeschichte loszutreten. Das behauptet die Offenbarung. Das Öffnen des Buches bringt sozusagen die letzte Zeit der Weltgeschichte ins Rollen. Das, wo wir jetzt drin stecken. Also aus himmlischer Perspektive ist der Tod und die Auferstehung des Löwen von Juda, des Jesus von Nazareth, das Ereignis, was einen Schalter in der Weltgeschichte umlegt. Die Offenbarung behauptet, nichts ist mehr so, wie es vorher war. Seit 2000 Jahren schon ist nichts mehr so, wie es vorher war. Seit Ostern dreht sich die Welt unter veränderten Vorzeichen. Von unten gesehen sind ein paar Leute irgendwie aus dem Häuschen über einen verschwundenen oder angeblich wieder auferstandenen Rabbi. Von oben gesehen allerdings hebt dieses Ereignis die Weltgeschichte aus den Angeln. Ein Buch wird geöffnet, eine Geschichte wird erzählt, eine neue Geschichte wird erzählt und irgendwo in dieser Geschichte, die erzählt wird, stecken wir mit unserer Finanzkrise und unserem kleinen Leben. Deine schaurige oder schöne Geschichte, die du gerade erlebst, ist irgendwo da drin. Findet sich nicht in der Offenbarung, wenn du die liest, ne? So meine ich das nicht. Aber sie beschreibt diese große Geschichte, in der unsere Geschichte steckt. Ich hoffe, ihr könnt mir noch halbwegs folgen. In den letzten beiden Bildern jetzt will ich einfach beschreiben, was das für mich bedeutet oder für uns bedeuten kann, dass Ostern den Hebel umgelegt hat. Was es für uns bedeutet, die wir in dieser Geschichte drin leben, in dieser Chaosgeschichte manchmal auch. Guckt euch einfach mal das fünfte Bild an und ich sage mal erstmal im Moment nichts dazu und ihr versucht es mal selber ein bisschen zu verstehen. Von unten gesehen erleben wir die Welt bisweilen ziemlich chaotisch. Das ist nicht so, solange wir das Gefühl haben, dass wir in einer echt glücklichen Geschichte stecken. Solange unsere Geschichte eine Komödie ist oder eine Romanze oder eine Erfolgsstory oder so. Solange mag das anders sein. Und solange ist uns vielleicht sogar der Blick auf die große Geschichte einigermaßen wurscht, außer wir interessieren uns eben für Weltgeschichte. Aber wenn deine Geschichte plötzlich die Züge von einer Tragödie aufweist, und so eine Wendung kann irgendwie so schnell kommen in einem Leben, was glücklich ist, und es reicht manchmal ein Ereignis, und ein andermal ist es irgendwie ein schleichender Prozess, und plötzlich merkst du, meine Geschichte ist eine Tragödie. Jedenfalls im Moment. Und es scheint es auch noch zu bleiben. Wenn plötzlich Tränen so zu deiner Geschichte gehören. Wenn das, was du derzeit erlebst oder erleben musst, beim besten Willen keinen Sinn macht. Keinen Sinn in die Geschichte bringt. Wenn du dir denkst, die Geschichte wäre wirklich schön ohne dieses Kapitel. Man bräuchte das wirklich nicht. Dann fühlen wir uns mit unserer kleinen Geschichte irgendwie verloren in dem großen Chaos der Ereignisse. Dann hat man schnell das Gefühl, irgendwie läuft hier alles um mich herum ab und ich habe wenig Einfluss darüber. Ich kann irgendwie versuchen, da mitzuschwimmen und zu überleben oder was. Dann sieht das vielleicht so ein bisschen so aus wie da oben. Dann scheint die Geschichte, deine kleine Geschichte, gar keine Geschichte zu sein. Also keine sinnvolle Geschichte, die einen Autor hat und die irgendwie einen logischen Fortgang hat und die vielleicht auch irgendwie gut endet, dann kannst du gar keine sinnvolle Handlung erkennen eigentlich, sondern dann sieht deine Geschichte oder die Geschichte eher aus wie eine Abfolge von Glück und Pech und wenn halt gerade Pech dran ist, dann muss ich das halt aushalten und dann fühlt man sich dem ziemlich hilflos ausgeliefert. Von oben gesehen, oder man könnte sagen Ostern von oben gesehen, zeigt das, was wir erleben, aber irgendwie aus einer anderen Perspektive. Ich hoffe, dass das heute gelingt, dass du dein Leben mal aus einer anderen Perspektive sehen kannst, durch Ostern. Da ist dieser Sturm in der Schneekugel, ne, wo jemand drin sitzt. Und eine Hand, die diese Schneekugel festhält. Ostern, so behauptet die Bibel, relativiert alles. Relativiert die großen Ereignisse der Weltgeschichte und die kleinen. Wir machen nochmal auf dieses Bild, wo vorhin diese Sammlung von, mach mal eins weiter, da ist diese Sammlung nochmal von was die Leute so, ja, das ist nicht das, was die Leute gesagt haben, sondern das ist, was die Grafikerin gedacht hat. Aber es überschneidet sich zum Teil, sind dieselben Dinge, die auch die Leute genannt haben. Ostern behauptet sozusagen, oder dieser Text, den ich eben gelesen habe, behauptet sozusagen, das alles da passt zwischen zwei Buchdeckeln. Und es gibt jemanden, der hat das in der Hand. Und irgendwo da drin, zwischen diesen zwei Buchdeckeln, ist doch deine Geschichte mit dem, was du gerade durchmachst. Und es ändert alles, wenn du weißt, dass es zwischen zwei Buchdeckeln steckt und dass es jemanden gibt, der diese Sache immer noch im Griff hat. Und dass es eine Geschichte ist, die da erzählt wird, die Sinn macht. Es ändert alles, wenn das, was ich erlebe, das macht mir natürlich nach wie vor Angst so. Aber wenn ich weiß, das ist Teil einer größeren Geschichte. Und wenn ich weiß, könnte ich sie überblicken, könnte ich die nächsten Kapitel sehen, dann hätte ich weniger Angst. Dann müsste ich immer noch da durch, aber ich hätte weniger Angst. Kannst wieder auf das andere Bild machen. Am Freitagmorgen war ich noch beim Skifahren, und zwar auf einer Skitour, sehr früh, und es war neblig. Es war noch gerade so dämmerig und es war neblig. Vom Wetterbericht her wussten wir, dass es eigentlich ein schöner Tag werden soll und wahrscheinlich auch ist irgendwo. Aber am Simplonpass hingen die Wolken und wir waren mitten da drin. Und in dem Moment nützt es dir nicht so richtig viel, dass da draußen ein toller Wetterbericht ist. Wenn du da drin hängst, hast du schlechte Sicht. Die Berge wirken ganz anders als noch einen Tag vorher. Ich war mit Benja unterwegs und Benja war einen Tag vorher mit seiner Frau dort und es war strahlenblauer Himmel. Die Berge wirken abweisend, es ist kalt und du weißt nicht so genau, wo du bist und wie weit es ist. Also wer Benja kennt, weiß, dass er schon wusste, wo er ist. Wir haben das dann mit GPS und bla bla. Aber du steckst da unten drin. Von oben her allerdings ist das Ganze tatsächlich ein sonniger Tag. Da oben scheint die Sonne. Und später am Tag waren wir dann auch wieder in der Sonne. So, deshalb musst du natürlich trotzdem da unten durch den Nebel, aber es macht einen riesen Unterschied, wenn du weißt, da oben scheint die Sonne. Das hier ist meine Situation, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Du kommst mit einer ganz anderen Hoffnung durch den Nebel. Wie wenn du so eine Art Kompass hättest fürs Leben. Damit bist du sozusagen in deiner kleinen Geschichte nicht verloren, wenn du weißt, jemand von oben gesehen hat die Geschichte im Griff und von oben her gesehen scheint die Sonne. Das letzte Bild noch. Diese Botschaft des letzten Bildes gehört auch zu Ostern und hängt so ein bisschen an der dran, die ich jetzt gerade gesagt habe. Also diese, was ich jetzt gerade gesagt habe, war, Ostern von oben betrachtet relativiert alles. Die zweite Botschaft ist, die Erde hat seit Ostern einen guten Herrn, einen guten Regenten. Aus himmlischer Perspektive konzentriert sich in diesem Text die ganze Macht bei einem Lamm. Bei einem Gott, der Mensch wurde, der sich hinrichten ließ, der Gewalt mit Liebe beantwortet. Dieser Text behauptet, dieses Lamm, und Lamm ist ja irgendwie so ein Symbol für Gewaltlosigkeit, ne? Regiert. Alle Macht konzentriert sich dabei. Und diese ganzen mächtigen Gestalten da sonst, die fallen vor diesem Lamm nieder. Und das heißt für mich, egal wie es mir scheinen mag, hier regiert nicht das Chaos. Hier regiert auch nicht der Ölpreis oder der Klimawandel oder der Weltterror oder was immer oder der Krebs. Egal wie es mir scheinen mag, hier regiert jemand anders. Hier regieren auch nicht die G20 Staatsmänner. Hier regiert einer, der sich aus Liebe selbst aufgab und sein Blut vergoss. Und das dreht die Perspektive, mit der wir die Welt sehen, um 180 Grad. Wenn du dir vorstellst, über all dem hier regiert ein Guter. Nicht der Teufel übrigens, sondern ein Guter regiert. Dann ändert das doch unser Lebensgefühl. Selbst wenn es meine kleine Geschichte im Moment gar nicht verändert. Ändert es deinen Blick auf morgen, wenn du glauben kannst, ein Guter regiert. Ostern bedeutet im Grunde, das Leben wird gewinnen. Das Leben hat schon gewonnen. Der für andere starb, der lebt. Der lebt und das ändert alles. Wenn wer Ostern wirklich verstanden hätte, ich glaube manchmal, ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Oder kann ich es nicht richtig glauben oder was ist es? Aber wenn wir das richtig verstehen und total glauben könnten, dann würde uns das zu hartnäckigen, unverbesserlichen, ernsthaften Optimisten machen. Weil wir sagen würden, egal was passiert, das Leben hat gewonnen und es wird gewinnen. Im Grunde leben wir sozusagen, wenn man Ostern verstanden hat, in einer Alles-wird-gut-Geschichte. Das soll jetzt nicht so oberflächlich klingen, ne? sondern in einer Geschichte, die wirklich Sinn macht und die gut enden wird. Jemand, der Ostern kennt, der verlernt mitten im Schmerz das Lachen nie ganz. Ich meine nicht damit, dass er lachend durch die schlimmsten Dinge geht. Aber er wird das Lachen nie ganz verlernen, weil er weiß, das Leben gewinnt sowieso. Das ist der Perspektivwechsel von Ostern. Meine kleine Geschichte mag im Moment zum Weinen sein oder die Weltlage mag zum Weinen sein. Und darum weine ich auch und lache nicht dauernd, ja, weil es so ist. Aber das ist so, weil ich es von unten sehe. Und von oben betrachtet weiß ich, das Leben wird gewinnen. Da oben scheint die Sonne, obwohl ich unten im Nebel gehe. Und hier und da, so war das auch da auf der Skitour, bricht, naja, die Sonne konnte man nicht sagen, aber wenigstens den blauen Himmel konnte man erahnen. Hier und da bricht das Leben auch tatsächlich in unser Leben rein, um uns zu helfen, daran zu glauben. Die Sonne bricht in unser Leben rein, um daran zu glauben, dass sie da ist. So. Und darum verlernen wir beim Weinen das Lachen nicht. Schau dich einfach mal in deiner Geschichte, die du gerade erlebst, genau um. Schau dich mal genau um, dann findest du, glaube ich, ich kann das einfach so behaupten, dann findest du nicht nur Chaos und Tod, sondern dann findest du auch Leben. Hinweise darauf, dass das Leben gewinnt. Weil nämlich deine Geschichte wirklich eine Geschichte ist. Sogar eine gute Geschichte, die einen guten Autor hat. Einen, der das nächste Kapitel schon kennt. Und in dieser Geschichte, so sagt Ostern, ist die Hauptschlacht schon gewonnen. Und der Tod ist der Verlierer. Das Leben ist der Gewinner. Und diese Geschichte macht Sinn, selbst wenn du im Nebel tappst. Ich bin am Schluss. Heute ist Ostern. Ich wünsche mir einfach, dass es ein Tag wird, wo du irgendwie mit einer größeren Perspektive mal durch diesen Tag gehst. Und es ist auch nicht so schwierig, wenn das Wetter schon so schön ist. Dann fällt es einem schon ein bisschen leichter, nochmal einen anderen Blick auf die eigenen Probleme zu werfen. Ein Tag vielleicht, an dem es dir gelingt, ein bisschen von oben zu gucken, obwohl du hier unten lebst.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.